Im Folgenden möchte ich Ihnen Viktor Frankl vorstellen, nicht seine Biografie, die werden Sie in dem kommenden Video etwas kennenlernen, sondern seine Grundgedanken. Was zählt, ist nicht das, was in den Tiefen lauert, sondern was darauf wartet, von dir verwirklicht zu werden. Viktor Frankl sagte das einem 19-jährigen schizophrenen Mädchen, das über das Durcheinander in ihr besorgt war. Mir scheint das der Grundgedanke Frankls zu sein. Nicht so sehr das, was hinter uns oder von unten her uns treibt, ist wichtig, sondern das, was uns von vorne oder vielleicht von oben her zieht. Im Folgenden will ich Ihnen zunächst das anthropologische Konzept, das hinter Frankls Position steht, vorstellen und in einem zweiten Schritt dann die von Frankl auf dieser Grundlage entwickelte Logotherapie vorstellen. Drittens ist kurz Frankls Verhältnis zur Psychoanalyse und zur humanistischen Psychotherapie anzusprechen. Und zuletzt soll auf die Grenzen von Frankl hingewiesen werden. Zunächst also Frankls Anthropologie. Menschen sind nicht plump da wie ein Stein, den seine Umwelt, ja den sein eigenes Sein gleichgültig sind. Menschen sind auch keine bloß biologischen Systeme wie die Pflanzen, für die Umwelt nur als Möglichkeitsbedingung von Stoffwechselprozessen relevant ist und die bloß vegetieren. Menschen existieren. Sie treten heraus. Sie brechen hervor, wie das lateinische existere hören lässt. Fast nie sind sie nur bei sich, fast immer schon sind sie bei anderem oder bei anderen. Ja, sie werden erst zum Ich in der Begegnung mit der Welt und in ausgezeichneter Weise in der Begegnung mit einem Du. Da wächst ein Mensch über sich hinaus. Er wird in der Begegnung mehr, er transzendiert sich selbst. Menschen können sich nicht nur selbst transzendieren, sie können sich auch von sich selbst distanzieren. Als nicht nur somatische und psychische, sondern auch noetische, geistige Wesen können sie ihrem psychophysischen Organismus gegenübertreten. Wir müssen uns also nicht alles von uns gefallen lassen, sagt Frankl manchmal dazu. Dimensionalontologie. Diese innere Differenzierung bedenkt Frankl in seiner Dimensionalontologie. Frankl hat eine Vorliebe, wenn Sie ihn lesen, werden Sie das merken, eine Vorliebe für gewichtig klingende Begriffe. Jetzt also Dimensionalontologie. Der Mensch ist ihr zufolge nicht nur aus den Teilen Körper, Seele und Geist zusammengesetzt, sondern deren Unterscheidung ist nur das Ergebnis von drei unterschiedlichen Projektionen des einen Wesens Mensch. Frankl gebraucht dazu immer wieder ein Beispiel. Wenn wir ein Glas von oben auf eine Fläche projizieren, erhalten wir einen Kreis. Projizieren wir es von der Seite auf eine Fläche, so erhalten wir ein Rechteck. Beides sind richtige, aber eben auch unvollständige, da nur zweidimensionale Wiedergaben des dreidimensionalen Glases. Auf den Menschen übertragen, erhalten wir in der naturwissenschaftlichen und auch in der psychologistischen Projektion das Bild eines Wesens aus Soma, Körper und Psyche, meistens mit Seele übersetzt. Hier können alle Prozesse kausal erklärt werden. Was wir sehen, das hat genetische oder psychische Ursachen und bei bekannten äußeren Reizen prognostizierbare Wirkungen. Wer freilich nur diese Projektion sieht, der verfehlt das typisch Menschliche, die geistige oder noetische, von griechisch nous, Dimension. Es ist wie beim Glas. Sicher hat es einen runden Boden, aber dieser macht ihn noch nicht zum Glas. Dazu gehört eine weitere Dimension, die nämlich, die es nach oben hin offen sein lässt. Bei diesem Bild sind wohl nicht nur Pädagogen und Theologen verleitet zu denken, das offene Glas müsse nun schnell gefüllt werden mit Wissen, Wahrheiten, Moralgesetzen. Aber darum, den noch leeren Menschen abzufüllen, geht es Frankl nicht. Im Gegenteil, er will ihm gerade beistehen, offen zu bleiben und seine Freiheit zu entwickeln. Freiheit. Aber ist Freiheit nicht ein längst überholtes Konzept? Haben nicht die Naturwissenschaften, zuletzt die Hirnforschung, die Annahme von Freiheit längst als Illusion erwiesen? Frankl hält es da mit dem Mann auf der Straße. Er weiß, wir Männer und Frauen von der Straße, wir wissen, dass wir frei sind und erfahren das spätestens, wenn wir vor der Qual der Wahl stehen. Aber Frankls Verständnis von Freiheit ist kein naives. Freiheit ist immer bedingte Freiheit. Nie Freiheit von etwas, immer nur Freiheit zu etwas. Das Somatische und das Psychische sind dem Menschen innerlich, ebenso wie seine soziale Situation äußerlich, als Schicksalhaftes vorgegeben. Aber das bedeutet nicht, dass er nur Produkt von Trieben, Erbe und Umwelt wäre, das Schicksal gehört zum Menschen wie der Boden, an den ihn die Schwerkraft fesselt, ohne die aber das Gehen unmöglich wäre. Zu unserem Schicksal haben wir zu stehen, wie zu dem Boden, auf dem wir stehen, ein Boden, der das Sprungbrett für unsere Freiheit ist. Freiheit ohne Schicksal ist unmöglich. Freiheit kann nur die Freiheit gegenüber einem Schicksal sein, ein freies Sich-Verhalten zum Schicksal. Die Kausalketten des innerlich und äußerlich Vorgegebenen, die bleiben geschlossen. Aber der Mensch kann sich ihnen gegenüber noch einmal verhalten. Die Bedingungen der Freiheit stehen nämlich nicht auf der gleichen Ebene wie die Freiheit selbst. Es gibt auf der somatischen und auf der psychischen Ebene Kausalzusammenhänge, die unserer Freiheit nicht zugänglich sind. Wir sind eben Wesen, die mit Trieben begabt und mit einem Erbe ausgestattet sind und die ferner in einer Umwelt leben, die wir zum allergrößten Teil nicht gemacht und vielleicht auch gar nicht so gewollt haben. In diesen Bedingtheiten sind wir nicht frei, aber frei sind wir gegenüber ihnen. So haben wir Triebe, aber die Triebe haben nicht uns. Wo sie wirksam werden, da hat sie der Mensch schon durch seine Stellungnahme überformt. Dass uns die Triebe antreiben, ist nach Frankl nicht Gegenstand unserer Freiheit, wohl aber, wie sie uns antreiben. Und wird mancher einwenden, das sei schön gedacht, doch die Wirklichkeit ist anders. Da könnten Menschen eben nicht frei zu Trieben, Erbe, Umwelt Stellung nehmen. Da erlebten sie sich selbst als Opfer, nicht nur ihrer Außenwelt, sondern auch ihrer Innenwelt. Frankl würde da wahrscheinlich an Erfahrungen erinnern, die zeigen, dass Menschen auch noch in extremen Situationen die Freiheit haben, zu ihrer Situation Stellung zu nehmen. So schreibt er in seinem Buch über die Erfahrung in verschiedenen Konzentrationslagern, dass man dem Menschen im Konzentrationslager alles nehmen kann, nur nicht die letzte menschliche Freiheit, sich zu den gegebenen Verhältnissen so oder so einzustellen. Und in letzter Hinsicht erweist sich das, was mit dem Menschen innerlich geschieht, was das Lager aus ihm als Menschen scheinbar macht, als das Ergebnis einer inneren Entscheidung. Neurose. Allerdings weiß auch Frankl von der Erfahrung, nur auf eine Art handeln zu können und eigentlich mehr von undurchschaubaren Kräften gelebt zu werden, als selbst zu leben. Die Erfahrung der Neurose. Er weiß, dass zum Beispiel ein an einer Angstneurose leidender Mensch nicht die Freiheit hat, so zu tun, als sei da gar nichts. Vielleicht presst ihn die Angst so, dass er gar nicht aus dem Haus gehen kann. Hier an seine Freiheit zu appellieren, du kannst, wenn du nur willst, das wäre dumm. Frankl weiß, dass da eine Psychotherapie und oder der Einsatz von Medikamenten nötig sein kann, die seelischen und somatischen Blockaden zu lockern. Ist da noch von Freiheit zu reden und von einer geistigen Dimension? Gilt das alles vielleicht nur bei Sonnenschein? Nein, würde Frankl sagen, auch ein an einer Neurose leidender Mensch ist ja nicht nur Neurotiker. Er kann seine Krankheit sehr wahrscheinlich nicht selbst beseitigen, aber er kann und muss noch einmal zu ihr Stellung nehmen. Und diese Stellungnahme drückt sich etwa darin aus, wie er Vorsorge trifft für die Phasen, in denen ihn die Neurose lähmt. Und auch der Entschluss, Hilfe zu suchen, ist, so sehr er durch den Leidensdruck vorbereitet sein mag, eine freie Stellungnahme. Für die Neurose trägt der Erkrankte keine Verantwortung. Sie ist ja nicht das Ergebnis seiner freien Entscheidung. Verantwortlich ist er aber wohl dafür, wie er im Rahmen seiner Freiheit mit seinem Leiden umgeht. Nächstes Stichwort: Verantwortung. Verantwortung ist die andere Seite der Freiheit. Soweit ein Mensch frei ist, ist er auch verantwortlich. Und insofern er unfrei ist, ist er eben nicht verantwortlich. Verantwortung impliziert immer ein Wofür. Wofür ist der Mensch verantwortlich? Frankl schreibt, für die Erfüllung von Sinn und die Verwirklichung von Werten. Sinn, das ist der Begriff, der wohl als erster mit Frankl assoziiert wird. Oft, besonders in der Verbindung Sinn des Lebens, allerdings in einer Weise, die dem Denken Frankls nicht entspricht. Für ihn ist Sinn nicht ablösbar von der Verwirklichung von Werten. Deswegen Wert und Sinn. Aber auch beim Begriff Wert liegt ein Missverständnis nahe, als ginge es da etwa um die Vorgaben von Moralsystemen, denen sich ein Mensch zu unterwerfen habe. Frankl geht es nicht darum, von außen her Menschen Werte oder Maßstäbe aufzudrücken. Um seinen Begriff von Wert zu verstehen, ist es sinnvoll, noch einmal zu seinem Verständnis der menschlichen Existenz zurückzugehen. Diese ist ja eine, die immer schon auf anderes und andere aus ist. Zu ihrem Wesen gehört die Intentionalität, das auf anderes oder andere bezogen sein. Wo Menschen frei auf anderes bezogen sind, da haben sie auch die Wahl zwischen verschiedenen Möglichkeiten. Je intensiver durch die Realisierung einer Möglichkeit die äußere Realität der Welt oder die innere Realität des Menschen durchwirkt, vollendet, also perfekt, von perficere durchwirken eben, wird, desto höher ist ihr Wert. Bei der Bemessung des Wertes sind die Forderungen der Situation zu berücksichtigen, aber natürlich auch die Möglichkeiten des Menschen. So ist, wenn ein Mensch zu ertrinken droht, seine Rettung die objektiv wertvollste Möglichkeit des Handelns, aber ein Nichtschwimmer sollte nicht ins Wasser springen, sondern nach einem Rettungsring suchen oder Hilfe herbeizurufen. Das wäre sinnvoller. Das wäre sinnvoller. Damit ist auch der Begriff Sinn eingeführt. Er setzt bei Frankl nicht ganz oben beim Sinn des Lebens an, sondern eher unten beim Sinn im Leben, also bei der Gestaltung der jeweiligen Situation. Sinngefülltes Leben ist also eines, das den bestmöglichen Wert der konkreten Situation verwirklicht. Dieser konkrete Sinn kann nicht von außen gegeben, sondern muss jeweils selbst gefunden werden. In seiner Wahl zwischen verschiedenen Möglichkeiten entscheidet dabei der Mensch über sich selbst. Während ich das Schicksal gestalte, schreibt Frankl, gestaltet die Person, die ich bin, den Charakter, den ich habe, gestaltet sich die Persönlichkeit, die ich werde. Differenzierung der Werte. Mit dem bisher Gesagten kann der Eindruck entstanden sein, als ginge es Frankl immer nur um die jeweils sinnvollste Tat. Sicher ist es richtig, dass die Realisierung schöpferischer Werte im Tun ein Weg zum sinngefüllten Leben ist. Man muss dabei nicht nur an die großen Schöpfungen besonders kreativer Menschen denken, auch die Erziehung eines Kindes, die Pflege eines Kranken, die alltägliche Meisterung der beruflichen Anforderungen sind Möglichkeiten, Sinn im Handeln zu erfahren. In der Realisierung solcher schöpferischen Werte wird ja etwas Wertvolles in die Welt gesetzt. Genauso sinnvoll ist es aber, Wertvolles aus der Welt in sich aufzunehmen. Das geschieht, indem Erlebniswerte realisiert werden. Wo ein Mensch sich der Schönheit eines Abendhimmels hingibt, wo er eine Klaviersonate genießt, ein Bild betrachtet, sich ein Glas Wein schmecken lässt, vom Reiz eines Menschen fasziniert ist, staunend auch die Konstruktion eines Motors nachvollzieht, da nimmt er Wertangebote der Welt in sich hinein. Da reichert er sein Leben mit Sinn an. Aber was ist, wenn er keine Möglichkeiten mehr hat, im Tun oder Erleben Sinn zu erfahren? Kann er dann nur noch von den Erinnerungen erlebten Sinns zehren? Das wäre eine Möglichkeit, denn was er getan oder erlebt hat, das hat er, wie Frankl sagen würde, in die Vergangenheit gerettet, den einzigen Ort, an dem es niemand mehr zerstören kann. Aber diese Sinnnostalgie ist nicht die einzige Möglichkeit. Wo er nichts mehr tun oder erlebend genießen kann, da kann er immer noch Einstellungswerte genießen. Tatsächlich beeindruckt er immer wieder die Begegnung mit Menschen, die etwa angesichts einer unheilbaren Krankheit, eines schrecklichen Verlustes, einer zerstörerischen Enttäuschung nicht dauernd das Schicksal, den Arzt oder Gott anklagen, sondern das Unabänderliche akzeptieren. Diese Menschen verzweifeln nicht an der Frage nach dem Sinn ihres Leidens, sondern geben ihm in der Art, wie sie ihr Leid tragen, selbst einen Sinn. Damit zeigen sie noch einmal, dass ein Mensch mehr ist als seine körperlichen oder seelischen Prozesse. Logotherapie. Bei diesem mehr als setzt die Logotherapie an, die von Frankl entwickelte Behandlungsform. Als Psychotherapie vom Geistigen her, wie Frankl häufig schreibt, versucht sie den Patienten zum Bewusstsein seiner Verantwortlichkeit für die Realisierung von Werten zu bringen und ihn auf konkreten und persönlichen Sinn hin zu orientieren. Dabei gibt sie keine Sinninhalte vor, sondern will das Wertgesichtsfeld erweitern, damit der Patient nicht an seinem Problem fixiert bleibt, sondern die wertvollste Möglichkeit seiner Situation sehen und verwirklichen zu können. Angezeigt ist die Logotherapie besonders bei den sogenannten noogenen Neurosen. Anders als psychogene Neurosen wurzeln diese nicht in Triebkonflikten, sondern in einem existenziellen Vakuum, in anhaltenden Sinnlosigkeitsgefühlen, in schrecklicher Langeweile, in der sogenannten Sonntagsneurose. Diese haben nicht zuletzt gesellschaftliche Ursachen. In den Konsumgesellschaften sind die traditionellen, haltgebenden Orientierungen erodiert. In der riesigen Maschinerie der Bedürfnisdeckung und Befriedigung geht das menschliche Bedürfnis, das menschlichste Bedürfnis, das nach Sinn, freilich leer aus. Pathogen wird die existenzielle Frustration, wenn sich eine somatopsychische oder psychosomatische Krankheitsanfälligkeit in diese einklingt. Deshalb kann es nicht einfach darum gehen, an den Willen zum Sinn zu appellieren. Es müssen auch, Zitat Frankl, die naturalen Bedingungen der Möglichkeit der geistig-personalen Existenz des Menschen in Ordnung gebracht werden, also die körperlichen, psychischen und sozialen Bedingungen. Sache der Logotherapie ist es dann, Zitat, den logischen Überbau der Weltanschauung mit dem affektiven Unterbau der Neurose niederzureißen, da des Patienten sonst verbleibende neurotische Ideologie leicht zu neuerlicher Reproduktion der Neurose den geeigneten Boden findet. Das hat der 20-jährige Frankl so formuliert. Alfred Lengle, den Sie morgen noch kennenlernen werden, hat das den Muttergedanken der Logotherapie genannt. Wesentliches Instrument der Logotherapie ist dabei die argumentierende Gesprächsführung. Durch sie sollen die geistigen Hindernisse aus dem Weg geräumt werden, die Ideologien, die störenden, die den Patienten hindern, seine Verantwortlichkeit zu erkennen, die Wertmöglichkeiten in seiner Situation zu sehen und dann in ihrer Realisierung Sinn zu erfahren. Verhältnis zur Psychoanalyse und humanistischer Psychotherapie. Viktor Frankl berichtet immer wieder von seiner Korrespondenz mit Freud, die er schon als Mittelschüler, ich glaube mit 15, begonnen hat. Freud habe ihn auch zum Eintritt in die psychoanalytische Gesellschaft eingeladen und auf Freuds Vermittlung hin ist ein Aufsatz von Frankl in der Internationalen Zeitschrift für Psychoanalyse veröffentlicht worden. Frankl war damals 19 Jahre alt. Aber bald distanziert sich Frankl von Freud. Seine entscheidende Kritik an Freud ist, dass dieser die Suche nach Lust als primäre Motivation des Menschen sehe. Getrieben von seinen Trieben sei er darauf aus, deren Ansprüche zu befriedigen und Lust zu empfinden. Aber, Zitat Frankl, je mehr es dem Menschen um Lust geht, desto mehr vergeht sie ihm auch schon. Denn Lust sei wie auch Glück nur als Effekt möglich. Lust, die direkt intendiert wird, bleibt ohne Grund. Tatsächlich, so Frankl, ginge es dem Menschen primär um Sinn, nicht um Lust. Zwar würden die Triebbedürfnisse den Menschen antreiben, aber die Richtung, könne ihnen der Mensch im Blick auf die Realisierung von Wertmöglichkeiten und damit von Sinn geben. Es kann jetzt nicht mehr überraschen, dass Frankl auch gegenüber der humanistischen Psychologie seiner Zeit skeptisch war. Sofern es überhaupt, Zitat von Frankl, im menschlichen Dasein auf Selbsterfüllung und Selbstverwirklichung, zentraler Begriff in der humanistischen Psychologie, sofern es überhaupt im menschlichen Dasein auf Selbsterfüllung und Selbstverwirklichung ankommt, lassen sie sich nur per Effektum erreichen, aber nicht per Intentionen. Nur in dem Maße, in dem wir uns ausliefern, in dem wir uns hingeben an die Welt und an die Aufgaben und Forderungen, die von ihr her einstrahlen in unser Leben, nur in dem Maße, in dem es uns um die Welt da draußen und die Gegenstände geht, nicht aber um uns selbst oder um unsere eigenen Bedürfnisse, nur in dem Maße, in dem wir Aufgaben und Forderungen erfüllen, Sinn erfüllen und Werte verwirklichen, erfüllen und verwirklichen wir auch uns selbst. Zuletzt Frankls Grenzen. Frankls Logotherapie versucht, mit geistigen Waffen auf dies geistige Ringen im Patienten Einfluss zu nehmen. Schon seit seiner Abschlussarbeit als Abiturient zur Psychologie des philosophischen Denkens, schon in dieser Abschlussarbeit als 19-Jähriger, ist er an einer praktischen Philosophie, interessiert, die die Grundhaltungen zum Leben korrigieren hilft, um so dazu beizutragen, manchen Neurosen den Boden zu entziehen. Später untersucht er dann als Psychiater auch die Möglichkeiten einer unterstützenden medikamentösen Behandlung. Also praktische Philosophie und Medikamente, das sind die beiden Instrumente, mit denen sich Frankl früh beschäftigt hat. Sein primäres Interesse gilt also einem therapeutischen Ansatz bei der noetischen Dimension des Menschen. Daneben hat er auch die somatische im Blick. Obwohl er selbst als ein sehr mitfühlender Mensch beschrieben wird, bleibt er gegenüber der Emotionalität aber auf Distanz. Er betont zwar sehr häufig, dass die Logotherapie nur eine Ergänzung der Psychotherapie sei, aber es ist wenig erkennbar, dass er die Arbeit einer an der psychischen Dimension des Menschen ansetzenden Psychotherapie wertschätzt. Er weiß um die Wechselwirkung von Psyche und Soma, aber das Geistige scheint unberührt und unbeeinflusst darüber zu schweben. Deshalb ist er auch nicht daran interessiert, die lebensgeschichtlichen Prägungen und deren Folgen für Psyche und Geist in den Blick zu nehmen. Das ist ein wesentlicher Grund dafür, dass Frankl sich von der Weiterentwicklung im Rahmen der Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse, von der morgen noch die Rede sein wird, distanziert hat. Und so wie er die biografisch entwickelte Emotionalität ausblendet, kann er auch kaum die soziale Prägung des Menschen begreifen. Zwar finden sich immer wieder kritische Beschreibungen der Gesellschaft seiner Zeit und er weiß auch um eine soziale Kausalität im Individuum, aber das Gesellschaftliche scheint dabei ein äußerer Ansatz für innere Probleme zu bleiben und die geistige Dimension letztlich gar nicht zu berühren. Das Leiden unter den gesellschaftlichen Umständen, das Frankl durchaus sieht, ist in seiner Sicht wohl Anlass zur geistigen und manchmal schreibt er auch zur politischen Auseinandersetzung, aber er scheint die Möglichkeiten des Menschen frei dazu Stellung zu nehmen, Wertmöglichkeiten zu sehen und Sinnvolles zu realisieren, nicht zu beeinträchtigen. Deshalb kann er sagen, was zählt, ist nicht das, was in den Tiefen lauert, sondern was darauf wartet, von dir verwirklicht zu werden. Ich denke, hier erreicht Frankls Logotherapie ihre Grenzen. Und jetzt erreicht auch dieser Vortrag seine Grenzen. Wer Frankl kennt, wird noch vieles vermissen. Von der kopernikanischen Wende, noch so ein großer Begriff, war keine Rede. Seine Differenzierung von Gewissen und Über-Ich konnte nicht angesprochen werden. Sein Verständnis von Übersinn und Religion musste ausgeblendet bleiben. Und die von ihm entwickelten und später auch von anderen Therapierichtungen übernommenen Methoden der paradoxen Intention und der Dereflexion konnten nicht dargestellt werden. Und wer Frankl nicht kennt, der hat, so hoffe ich, jetzt einen ersten Eindruck von dem bekommen, was darauf wartete, von Frankl verwirklicht zu werden.